ARD.
Bald brauchen wir für den Ausweis digitale Passfotos. Wir erklären euch, was dahinter steckt und wie das Ganze funktioniert.
Sabotage in Deutschland durch Spione, die von Russland aus gesteuert werden. Neue Recherchen zeigen, wie weit hybride Kriegsführung geht.
Es gibt sie immer noch, Tierversuche in der Medizin. Doch Forscher arbeiten an Alternativen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 23. April. Wir sind Julia Barth und Moritz Zacho.
Guten Morgen. Mein Perso läuft bald ab und ich hatte mich ehrlicherweise schon ein bisschen gefreut, wenn ich jetzt einen neuen beantrage, dass ich ausnahmsweise mal ein wirklich schönes Passfoto von mir zu Hause habe, was ich für den neuen Personalausweis benutzen wollte. Stelle ich jetzt fest, kann ich gar nicht mehr, denn ab dem 1. Mai gelten neue Regeln für die Fotos im Pass und im Perso.
Ja, dann sind nämlich nur noch digitale Passbilder erlaubt und die muss man entweder direkt vor Ort beim Bürgeramt machen oder in einem Fotostudio mit einem speziellen System. Das übermittelt die Bilder dann verschlüsselt und damit sichern eine Bundescloud, kann man sich so vorstellen. Und diesen Service will auch die Drogeriemarktkette DM anbieten, weil Passbilder für die, also ähnlich auch für viele Fotostudios, ja eine ziemlich wichtige Einnahmequelle sind. Das heißt, sie müssen jetzt umstellen, um den Service mit diesem gesicherten System anzubieten. Und der Zentralverband Deutscher Berufsfotografen schätzt, dass das bis zu mehrere tausend Euro kostet, das umzurüsten.
Warum das Ganze, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Also warum geht das nur noch digital? Für die Umstellung gibt es zwei Gründe. Erstens soll das ein Schritt sein, um unsere Verwaltung digitaler zu machen. Und zweitens soll damit verhindert werden, dass Ausweise gefälscht werden. Das haben Betrüger nämlich offensichtlich zum Beispiel gemacht, indem sie ein Bild gemorpht haben. Also zwei Gesichter in einem verschmelzt haben, sodass zwei Leute dann einen Pass benutzen konnten. Eine Fotografin aus Viersen in Nordrhein-Westfalen beschreibt das so.
Es gab immer Schwierigkeiten mit den mitgenommenen Passbildern, weil es da tatsächlich kriminelle Energien gab, die diese Bilder nochmal verändert haben. Das soll jetzt nicht mehr stattfinden. Das heißt, es wird direkt hier am Rechner geprüft, ob es biometrisch ist. Und ich kann selber auch nichts mehr verändern. Es ist eine Software, mit der ich die Bilder dann bearbeite und hochlade.
Tja, bedeutet dann, man muss mit dem leben, was das sichere System digital gemacht hat. Mhm. Dafür hat das aber natürlich den Vorteil, dass du dann alles in einem Schritt machen kannst. Einmal beim Bürgeramt, da dann direkt das Foto machen, Fingerabdrücke abgeben, unterschreiben und bestenfalls noch angeben, dass du den Ausweis zugeschickt bekommen möchtest.
Ja, dass man sich nicht noch ein zweites Mal anstellen muss. Genau. Auch die Bürgerämter müssen dazu allerdings mit so einem neuen Gerät ausgestattet sein. Das ist zum Start jetzt am 1. Mai noch nicht überall der Fall. 3000 Geräte stehen dann schon in den Bürgerämtern, sagt Nancy Faeser, die im Moment noch geschäftsführende Innenministerin ist. Bis August sollen dann alle 10.000 Geräte ausgeliefert sein. Und deshalb gilt bis dahin auch noch eine Übergangsfrist. Also bis Ende Juli kann man in Ausnahmefällen eben doch noch mit dem Papierfoto arbeiten, wenn zum Beispiel mein Bürgeramt noch nicht umgestellt hat.
Aber auch ab August wird dann der Fotoservice nicht in allen Bürgerämtern angeboten werden. Die müssen die digitalen Fotos laut Gesetz zwar annehmen, sie müssen aber nicht zwingend selbst so ein Gerät dafür haben. Einige Bürgerbüros, zum Beispiel in kleineren Kommunen, die haben auch schon gesagt, wir verzichten darauf, eben aus Rücksicht auf die Fotogeschäfte in unserer Gemeinde, die die Bilder dann eben über diesen sicheren Weg digital ans Bürgeramt übermitteln.
Wer so oder so sein Bild lieber beim Fotografen oder auch bei DM machen will, der kriegt so einen QR-Code, mit dem er oder sie das Bild dann in der Passbehörde abrufen lassen kann. Und die prüft auch direkt, ob das übermittelte Bild den Anforderungen an biometrische Fotos entspricht. Und übrigens können auch Menschen ohne Smartphone so zu ihrem Passfoto kommen. Diesen QR-Code kann man sich nämlich auch ausdrucken lassen.
Also ein Bild kostet in der Regel übrigens 6 Euro und für den Führerschein gilt die neue Regel mit den digitalen Fotos wiederum nicht. Es kann sich natürlich noch ändern, aber erstmal ist das eben nur für den Pass oder den Personalausweis Pflicht.
Unsere Kurznachrichten.
Ja, aber auch rund ums Autofahren passiert was in Sachen Digitalisierung. Das Bundesverkehrsministerium startet nächsten Montag die Pilotphase des digitalen Fahrzeugscheins. Ab sofort kann man sich für die neue iKFZ-App registrieren und sie testen. 2500 Leute können in dieser Pilotphase insgesamt mitmachen. Und den Fahrzeugschein muss man dann eben nicht mehr in Papierform dabei haben. Und in Zukunft soll auch der Führerschein in dieser App integriert werden. Für alle soll die App dann in einigen Monaten zur Verfügung stehen.
In Rom laufen die Vorbereitungen für die Beisetzung von Papst Franziskus. Heute wird der Leichnam des Papstes in einer Prozession in den Petersdom gebracht. Bis Freitagabend können die Menschen dann Abschied von Franziskus nehmen. Zehntausende werden im Vatikan erwartet. Am Samstag wird er dann beigesetzt, und zwar nicht im Petersdom, sondern in einer Basilika in Rom. Das hatte sich der Papst so gewünscht.
In Deutschland fehlen offenbar viele ehrenamtliche Helfer im Zivil- und Katastrophenschutz, also bei Organisationen wie dem Technischen Hilfswerk oder der Freiwilligen Feuerwehr. Eine Studie zeigt, dass nur ein Drittel der Organisationen genügend Mitglieder hat. Das könnte ein größeres Problem werden, denn durch den Klimawandel werden immer mehr Umweltkatastrophen erwartet und ehrenamtliche Einsatzkräfte werden häufiger und vor allem länger in Einsätzen sein deshalb.
Ich weiß noch genau, wie ich vergangenen Sommer die Nachrichten zu zwei DHL-Paketen gelesen habe, die am Frachtflughafen von Leipzig und Birmingham explodiert sind. Und ich dachte so direkt, mysteriös.
Ein Glück war da vor allem, dass die Pakete nicht während des Flugs explodiert sind. Wie sich später herausgestellt hat, sind das versuchte Anschläge gewesen. Anschläge, die sich in eine ganze Reihe von Sabotageakten einfügen und hinter denen Russland vermutet wird. Also du warst mit deinem mysteriös gar nicht so verkehrt.
Ja, das stimmt. Die deutschen Behörden haben dann natürlich auch ermittelt und das offenbar auch mit Erfolg, denn sie haben die mutmaßlich Beteiligten identifiziert, die hinter einer Serie von Brandsätzen in der Luftfracht stecken sollen.
Nach Recherchen des Westdeutschen und des Norddeutschen Rundfunks zusammen mit der Süddeutschen Zeitung gab es auch in Deutschland Durchsuchungen deswegen. Und mittlerweile sind sich die Ermittler ziemlich sicher, der russische Geheimdienst GRU soll sogenannte Wegwerfagenten eingesetzt haben. Erklären wir euch gleich noch, was da dahinter steckt.
Ja, unsere Kollegen von WDR und NDR, die den ganzen Fall mit recherchiert haben, die haben da eine Doku drüber gedreht und die könnt ihr euch ab heute jederzeit in der ARD-Mediathek anschauen. Die heißt Sabotage, Deutschland in Putins Visier. Und den Link dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Oder ihr guckt heute Abend einfach um 22.50 Uhr das Erste, denn da läuft die Doku im Fernsehen.
Das Rechercheteam begibt sich da auf die Spuren der Täter und versucht, die Fragen zu beantworten, was da eigentlich genau an den Frachtflughäfen mit den DHL-Paketen passiert ist und wie Russland es überhaupt schafft, Saboteure wie diese Wegwerfagenten anzuwerben.
Schon komischer Begriff, ne? Mhm. Wegwerfagenten. Das sind im Grunde keine gut ausgebildeten Top-Agenten, sondern einfach Menschen, die vom russischen Geheimdienst in Telegram-Gruppen angesprochen werden. Das ist natürlich alles anonym. Und die bekommen dann zum Beispiel mal Geld dafür, wenn sie ein Foto von einem Militärkonvoi machen. Und später werden sie dann auch mal gefragt, ob sie nicht mal einen Brand legen können, oder? Pakete verschicken.
Im Fall der brennenden Pakete soll ein Mann in Litauen die Pakete unter falschem Namen mit einer russischen E-Mail-Adresse abgegeben haben, nachdem sie ihm von einem Ukrainer übergeben wurden, der in Polen gelebt hat. Ihr merkt schon, das sind ziemlich umständliche Routen, wahrscheinlich auch, um zu verschleiern. Aber die Geheimdienste haben diese Wege überprüft und sind zu dem Schluss gekommen, am Ende steckt Russland dahinter.
Im vergangenen Jahr soll der bisherige Höhepunkt der Sabotageakte gewesen sein. Es wurden mehrere Brandsätze mit Zeitzündern per Luftfracht verschickt und eines dieser Pakete hat dann eben in Leipzig noch im Flughafen gebrannt.
Solche Vorfälle, wenn man es mal so nennen will, sind im Übrigen total schwierig nachzuweisen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt aber, Deutschland ist im Fokus russischer Operationen. Das mit den Paketen war vermutlich Teil russischer hybrider Kriegsführung gegen den Westen und die russische Botschaft in Berlin, die widerspricht da sehr deutlich und sagt, das ist alles Paranoia, Verfolgungswahn und Verschwörungstheorien. Zitat.
Hybride Kriegsführung, das ist ja auch schon wieder so ein Begriff. Damit ist im Endeffekt eine Kombination aus Sabotageakten gemeint, also klassische Militäreinsätze, wirtschaftlicher Druck, Cyberangriffe bis hin zu Propaganda in Medien und sozialen Netzwerken, um dadurch Meinungen und auch politische Wahlen zu beeinflussen. Außerdem können Hacker mit Cyberangriffen zum Beispiel Behörden, Verwaltungen oder auch Krankenhäuser lahmlegen. Das haben wir ja vergangenes Jahr alles in Deutschland erlebt.
Ja, oder auch wie diese Drohnen, die immer wieder über deutsche Bundeswehrstandorte geflogen sind oder mysteriöse Schiffe, die Unterwasserkabel in der Ostsee durchtrennt haben. Oder auch die Tatsache, dass immer wieder russische Flugzeuge ohne Flugsignal in den europäischen Luftraum reingeflogen sind.
Es klingt ja alles total abstrakt, finde ich, ne? Und so nach Agentenfilm und so weit weg einfach. Aber das ist es gar nicht. Vergangenes Jahr hat das Auswärtige Amt 50.000 gefälschte Nutzerkonten aufgedeckt, über die pro-russische Meinungen in sozialen Netzwerken verbreitet wurden und die Links zu Webseiten geteilt haben, die dann wie seriöse Nachrichtenmedien aussahen, auf denen aber Falschnachrichten verbreitet wurden. Und sowas, das kann uns eben alle erreichen.
Ja, es ist doch mehr russische Spionage in unserem Alltag, als man das im ersten Moment so denken könnte, ne?
Absolut. Der Tierschutzforschungspreis 2025 wurde verliehen. Das ist ein Preis vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und damit werden wissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet, die dazu beitragen, dass der Tierschutz grundsätzlich verbessert wird, und Arbeiten, die dazu beitragen, tierschonende Forschungsverfahren weiterzuentwickeln. Also im Zweifel Verfahren, die Tierversuche sehr viel schonender für die Tiere machen oder bestenfalls ganz überflüssig.
Und Glückwünsche gehen raus an den niederländischen Professor Dr. Hans Klevers vom Hubrecht-Institut in Utrecht. Der hat nämlich den Hauptpreis bekommen dafür, dass er Pionierarbeit bei der Etablierung von Organoiden gemacht hat. Klingt erstmal sehr wissenschaftlich, ist aber tatsächlich super spannend und könnte eine Möglichkeit sein, dass Tiere in Zukunft nicht mehr leiden müssen.
Diese Organoide, das sind ganz kleine Zellstrukturen, die künstlich im Labor erzeugt werden können, und die kann man dann statt tierischer Zellen verwenden. Man kann also zum Beispiel eine Art Mini-Leber im Labor züchten, um dann Giftstoffe daran zu testen oder um deren Verhalten unter bestimmten Bedingungen zu untersuchen, und da muss man eben nicht mehr die Leber von Tieren nehmen.
Und wenn man dann zum Beispiel so eine Art Mini-Leber oder auch eine Mini-Version eines menschlichen Gehirns aus menschlichen Zellen hat, dann lassen sich die Ergebnisse wohl auch besser auf Menschen übertragen. Jeroen Pasterkamp, ein ebenfalls niederländischer Neurowissenschaftler von der Uni Utrecht, der hat das mal so erklärt.
Therapien, die wir an Tieren versuchen, sind selten erfolgreich und enden kaum in klinischen Versuchen. Aber in diesem Fall haben wir die kleinen Gehirne in der Schale und können daran viele, viele unterschiedliche Therapien testen, und zwar im großen Stil und in einem menschlichen Setting, denn das ist Gewebe von Menschen, von Patienten.
Ich habe mich natürlich automatisch gefragt, warum werden denn überhaupt noch Tierversuche gemacht, ne? Und dazu muss man wissen, die Zahlen, die sind grundsätzlich deutlich gesunken. Zwar auch deshalb, weil sowohl Deutschland als auch die EU da inzwischen strenge Regeln haben. Bei Kosmetikprodukten ist es zum Beispiel so, die wurden ja früher auch oft an Tieren getestet, und das ist seit Jahren aber komplett verboten. Und hier in Deutschland wurde das Tierschutzgesetz in den letzten Jahren auch immer weiter verschärft, sodass Tierversuche nur dann erlaubt sind, wenn es keine Alternative gibt und wenn sie an einen bestimmten Zweck gebunden sind. Also zum Beispiel Grundlagenforschung oder die Entwicklung von Arzneimitteln.
Impfstoffe sind so ein Beispiel. Also mit Hilfe von Tierversuchen wurde zum Beispiel der Impfstoff gegen Krankheiten wie Polio, das ist Kinderlähmung, entwickelt. Auch die Grundlagenforschung für die mRNA-Impfstoffe, kennen viele ja noch als Impfung gegen das Coronavirus, die beruht auf Versuchen mit Tieren im Labor, und auch bei einigen Therapien gegen Krebs und HIV ist das der Fall. Aktuell werden Tiere oft eingesetzt bei Langzeitstudien zu chronischen Erkrankungen oder Langzeitwirkungen von Medikamenten. Wer heute Tierversuche für seine Forschung machen will, muss die aber immer erstmal bei der zuständigen Behörde, das ist meistens das Veterinäramt, anmelden und auch genehmigen lassen.
Und das ist eben immer seltener passiert, aber 2023 waren es immerhin noch fast 1,5 Millionen Tiere, die für Tierversuche genutzt wurden. Das sind so die aktuellsten Zahlen, gerade aus dem Landwirtschaftsministerium. Die meisten der eingesetzten Versuchstiere sind nach wie vor Nagetiere.
Ja, und Tierschützer kritisieren, dass es das überhaupt noch gibt. Unter anderem deshalb, weil sie sagen, dass die Tiere im Labor nicht artgerecht gehalten werden und dass die Ergebnisse aus Tierversuchen eben nicht 1:1 auf den Menschen übertragbar sind, weil die Mechanismen im Körper einer Maus dann doch nochmal anders funktionieren als die im menschlichen Körper.
Und es wird ja im Moment auch vieles ausprobiert, um Tierversuche überflüssig zu machen. Einiges davon ist ja auch preisverdächtig, wie wir eingangs erzählt haben. Man kann zum Beispiel auch menschliches Gewebe verwenden, das, sagen wir mal, bei einem chirurgischen Eingriff gewonnen wird. So wurden dann auch schon Modelle menschlicher Haut entwickelt. Und schon braucht man dann kein Kaninchen mehr für einen Reiztest.
Ja, oder noch eine andere Möglichkeit, das eben alles nur am Computer durchzuspielen. Da kann man die Wirkung von Substanzen und die Entwicklung von Krankheiten simulieren und das eben auch ohne Tierversuche durchführen zu müssen. Zum Schluss haben wir noch einen Ton, beziehungsweise eigentlich einen Bildschnipsel, der Geschichte geschrieben hat. Dabei ist das, was da zu sehen und zu hören ist, ich würde mal sagen, selten banal.
Alright, so here we are, one of the elephants.
Ja, der YouTube-Gründer Jared Karim ist das, der im Zoo von San Diego vor dem Elefantengehege steht.
And that's cool.
Und es sehr cool findet, dass Elefanten einen so langen Rüssel haben.
Ja, das kann man wirklich als banal bezeichnen. Und Geschichte hat das Video deshalb geschrieben, weil es das erste Video war, das bei YouTube hochgeladen wurde. Und zwar heute vor 20 Jahren. 355 Millionen Mal wurden diese gerade mal 19 Sekunden seitdem abgerufen.
Ja, ganz schön viel dafür, dass es eigentlich nichts zu sehen gibt. Mhm. Aber mal zum Vergleich, so viel ist es dann noch gar nicht. Denn das aus mir jetzt auch nicht so ganz erfindlichen Gründen erfolgreichste Video bei YouTube, das hat 15 Milliarden Aufrufe.
Ist da kommt man nicht drauf, was das ist, ne?
Ja, das Kinderlied Baby Shark Dance. Ich müsste es nochmal hören, um nachzuvollziehen.
Baby Shark, Shark, Shark.
Ah, gefolgt von Despacito, diesem Sommerhit von 2017 mit knapp 9 Milliarden Abrufen. Und den Ohrwurm, Moritz, den wird keiner von uns mehr aus dem Ohr kriegen.
Ich kann es nicht mehr hören, dieses Lied. Hilfe. Hoffentlich gibt es einen guten neuen Sommerhit dieses Jahr. Ja, wir sind raus für heute auf jeden Fall und natürlich morgen wieder zu hören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dahin.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.